Deutschlandfunk, das war der Tag.
Und am Mikrofon heute Jörg Münchenberg. Einen schönen guten Abend. Im Tarifstreit zwischen Lufthansa und der Flugbegleitergewerkschaft UFO zeichnet sich bislang keine Annäherung ab. Sie haben es in den Nachrichten gehört. Im Gegenteil, beide Seiten suchen letztlich die Konfrontation oder sind zumindest wenig kompromissbereit auf Kosten der Passagiere. Jetzt gibt es also erst einmal Streiks. Das hat auch das Hessische Landesarbeitsgericht am frühen Abend für rechtens erklärt. Der Streit zwischen Lufthansa und UFO, ein Thema dieser Sendung. Zudem berichten wir über die Halbzeitbilanz der Großen Koalition und über das Jahresgutachten der Wirtschaftsweisen und fragen danach beim SPD-Finanzexperten Lothar Binding. Innenminister Horst Seehofer will die Grenzkontrollen weiter ausweiten. Falschparkern drohen höhere Strafen. Außenminister Heiko Maas wegen seines umstrittenen Auftritts in der Türkei zunehmend in der Kritik. In Thüringen wird weiter über mögliche Regierungskooperationen und Koalitionen gestritten und diskutiert. Und die US-Demokraten können sich bei den Gouverneurswahlen in Kentucky und Virginia überraschend gegenüber den Republikanern durchsetzen. Zunächst aber nach Berlin. Die Vorgabe hatte sich die Koalition selbst ins Stammbuch, genauer in den Koalitionsvertrag, geschrieben. Die Regierung müsse die eigene Arbeit zur Halbzeit bewerten. Darauf hatten die Sozialdemokraten bestanden. Als Zugeständnis an die vielen Skeptiker in den eigenen Reihen gegenüber einer Neuauflage der GroKo. Heute also wurde diese Zwischenbilanz gezogen und die fiel dann, zumindest aus eigener Sicht, ziemlich gut aus. Gudula Geuter.
Zusammen mit den Bundestagsfraktionen von CDU, CSU und SPD haben wir viel erreicht und umgesetzt, aber es bleibt auch noch viel zu tun. So pathosfrei bilanziert die Bundesregierung ihr Wirken in ihren ersten 19 Monaten, um dann faktenreich und nüchtern unter der Überschrift Bestandsaufnahme aufzuzählen auf 83 Seiten.
Ich kann selbstverständlich jetzt hier nicht auf alle diese Maßnahmen eingehen, will nur sagen, von 300 großen Maßnahmen, die wir uns vorgenommen haben, haben wir 2/3 auf den Weg gebracht oder schon vollendet. Das zeigt, dass wir arbeitsfähig und arbeitswillig sind.
Die Bundeskanzlerin nutzt die Präsentation des Gutachtens des Sachverständigenrates für ihre Kurzbewertung. Die Anregung der Wirtschaftsweisen werde man berücksichtigen für das, was zu tun bleibt, betont Angela Merkel. Man habe Antworten gegeben auf Wandel in Struktur, Energieversorgung, Mobilität und Arbeitswelt. Mit Familienförderung, Wohnungsbaupaketen, Zukunftsinvestitionen habe man viel für gleichwertige Lebensverhältnisse getan. Das und vieles mehr trägt der im Kabinett zur Kenntnis genommene Bericht zusammen. Auf was wir bereits auf den Weg gebracht haben, folgt zu jedem Thema Teil 2, was wir noch vorhaben. Vom Bundesverfassungsschutzgesetz über Hilfen für klamme Kommunen und die Grundrente, die heute weder Angela Merkel erwähnt noch ihr Vizekanzler von der SPD. Olaf Scholz, der klare GroKo-Befürworter als Kandidat für den SPD-Vorsitz zusammen mit Clara Geiwitz, lobt die Arbeit und lobt, dass die SPD diese Halbzeitbilanz als Auftrag in den Koalitionsvertrag geschrieben hat.
Denn es hat bewirkt, dass man es auch schnell hinkriegen will. Und wenn wir heute also sagen können, dass etwa im Bereich der sozialen Sicherheit, im Bereich der Familienpolitik, im Bereich der Politik, die das Wohnen und das Mieten betrifft, große Fortschritte erreicht sind, dann ist das auch das Ergebnis dieser Verabredung, eine Bestandsaufnahme vorzunehmen.
Ob es reicht, wird die SPD auf ihrem Parteitag entscheiden. Wobei offen ist, ob das die Frage sein wird. Saskia Esken, zusammen mit Norbert Walter-Borjans im SPD-Konkurrenzteam, verneint das am Abend im ZDF.
Wir können der Koalition auch durchaus ein Testat geben, dass sie viele wichtige Projekte auch bearbeitet hat. Aber die wichtigere Frage für mich ist tatsächlich, können wir für die drängenden Zukunftsfragen gemeinsam Antworten finden?
Was sie bezweifelt, und das klingt ganz ähnlich auf der anderen Seite des Koalitionstisches beim CDU-Abgeordneten Carsten Linnemann, der die Kanzlerin seit langem kritisiert.
Wir haben die Dinge abgearbeitet, auch die Unionspunkte. Aber man muss sagen, es fehlt die Vision, es fehlt das Ziel. Wo soll die Reise hingehen? Und deshalb muss man sich meines Erachtens jetzt nochmals an den Tisch setzen, wenn die Personalquerelen vorbei sind, und muss sich die Frage stellen, was sind unsere Projekte, um die Zukunft zu gewinnen?
Es überrascht nicht, dass auch die Opposition wenig Hoffnung hegt, dass die Koalition noch viel gestalten wird, und formuliert drastisch die Grüne Katrin Göring-Eckardt wie Dietmar Bartsch von der Partei Die Linke.
Und ich finde, es ist jetzt eine Zeit, wo man diesem Trauerspiel auch wirklich ein Ende setzen muss.
Fakt ist, wenn man sich die erste Hälfte dieser Legislatur anschaut, dann kann man nur feststellen, dass es sich insgesamt um ein Desaster handelt, um, wenn ich in der Fußballersprache bleibe, dann würde ich vorschlagen, dass man dieses Spiel abbricht wegen politischer Handlungsunfähigkeit.
Gemischt bis gegensätzlich fällt der Blick von Wirtschaft, Arbeitgebern und Arbeitnehmervertretern aus. Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, am Morgen im ZDF.
Der Ruf ist in der Tat schlechter als das, was die Große Koalition gemacht hat. Sie haben doch einiges auf den Weg gebracht. Gleichzeitig muss man sagen, bei den wirklich wichtigen, großen Fragen hat die Große Koalition wenig oder nicht genug getan.
Klima, Europa, Wirtschaftsstabilität, dort sieht eher Defizite. BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter moniert, die Koalition habe ihre große Mehrheit nicht für große Taten genutzt. Ganz anders der DGB. Sein Chef Rainer Hoffmann bescheinigt SPD und CDU eine ordentliche Bilanz, vor allem im Bereich Arbeit und Soziales.
Der Bericht von Gudula Geuter war das. Erleichtert wurde die Arbeit der GroKo sicherlich auch durch die gute Konjunkturlage in den letzten Jahren. Gerade mit Hilfe der sprudelnden Steuereinnahmen konnten sich Union und SPD so manches teure Prestigeobjekt leisten. Die Mütterrente etwa oder auch das Baukindergeld. Doch inzwischen haben sich die Konjunkturaussichten merklich eingetrübt, Folge auch des globalen Handelsstreits zwischen den USA und China. Immerhin aber, so sagen es die fünf Wirtschaftsweisen in ihrem aktuellen Gutachten voraus, dürfte es keinen dramatischen Einbruch hierzulande geben. Theo Geers hat die Einzelheiten.
Es rumort im Sachverständigenrat. Dabei sind sich die fünf Wirtschaftsprofessoren in der Analyse durchaus einig. Deutschlands Wirtschaft befindet sich noch nicht in einer Rezession, aber im Abschwung, der vor allem die Industrie fest im Griff hat. Deren Produktion ging im bisherigen Jahresverlauf um fast 3% zurück. Eine Stütze sind dagegen weiter die hohe Beschäftigung und der private Konsum. Dieses gespaltene Konjunkturbild hinterlässt Bremsspuren. 0,5% Wachstum erwarten die fünf Weisen in diesem Jahr, 0,9% im kommenden, aber eigentlich sind es auch im nächsten Jahr nur 0,5%. Denn die Prognose von 0,9% kommt nur dadurch zustande, dass das Jahr 2020 4 Arbeitstage mehr hat als 2019. Und auch wenn die Forscher erwarten, dass sich an der eher mauen Konjunktur so schnell nichts ändert, stellt Christoph Schmidt, der Vorsitzende des Sachverständigenrats, erst einmal bündig fest:
Ein Konjunkturprogramm ist aus der heutigen Sicht allerdings nicht angezeigt.
Weil das maue Wachstum nicht konjunkturell, sondern auch strukturell bedingt ist. Deshalb hat Christoph Schmidt, der nach 10 Jahren an der Spitze des Gremiums altersbedingt abtreten wird, an die Adresse der Bundesregierung vor allem eine Empfehlung.
Die Bundesregierung ist gut beraten, unserer Einschätzung nach, stärker denn je das Wachstumspotenzial der deutschen Volkswirtschaft in den Blick zu nehmen.
Heißt übersetzt, dauerhaft und breit angelegte Anreize, etwa dauerhafte Steuersenkungen, um Investitionen und Beschäftigung zu fördern, braucht es schon, aber eben kein Konjunkturpaket. Hier beginnt dann das Rumoren unter den fünf Professoren. Denn das ist nur die Meinung von 3 der 5 Sachverständigen. Die anderen 2 blicken auf die gestiegenen Abwärtsrisiken und raten dazu, ein kurzfristig wirkendes Konjunkturpaket zumindest auszuloten. Sie empfehlen erleichterte Abschreibungen für Investitionen, einen Kinderbonus bei staatlichen Transferleistungen oder auch ein Vorziehen der für 2021 geplanten Teilabschaffung des Solidarzuschlags. Uneins ist das Gremium auch bei der Frage, wo das Geld herkommen soll. Da ist einmal die schwarze Null, von der die Ökonomen jetzt vorsichtig abrücken. Sie war richtig im Aufschwung, um in den letzten Jahren für den Abbau von Schulden zu sorgen, sagt Professor Christoph Schmidt. Aber
es ist ganz eindeutig, dass in einem schweren Abschwung ein Festhalten an der schwarzen Null nicht ökonomisch sinnvoll sein würde.
Und so kommen die Ökonomen zur grundgesetzlich verankerten Schuldenbremse. Hier gehen die Meinungen auseinander, ob sie flexibel genug ist.
Wir befürchten, dass die Schuldenbremse in der derzeitigen Ausgestaltung einen Hemmschuh darstellen könnte, sowohl was die Konjunkturstabilisierung angeht, als auch was die Frage der Investitionen angeht. Es gibt einen großen Investitionsbedarf, der ja durchaus auch in dem Jahresgutachten an vielen Stellen aufscheint. Wo wir uns halt uneinig sind, ist, ob die Spielräume, die die Schuldenbremse bietet, ob die ausreichen.
Schnabel und mit ihr Achim Truger sprechen sich für eine Änderung der Schuldenbremse aus. Die anderen 3 Professoren wollen dagegen an ihr festhalten. Für die Wirtschaftspolitik hat dieser Disput noch keine praktische Relevanz, wie so vieles, wozu die 5 Professoren raten.
Ich darf Ihnen sagen, dass wir vielleicht nicht immer alles genauso machen, wie Sie es vorschlagen, aber dass Sie uns doch sehr inspirieren. Und Sie finden viele Ihrer Gedanken auch in dem, was wir getan haben, wieder.
Das sagte Kanzlerin Merkel diplomatisch, als sie das Gutachten entgegennahm.
Theo Geers über das Gutachten der Wirtschaftsweisen. Und am Telefon ist jetzt der SPD-Finanzexperte Lothar Binding. Herr Binding, einen schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Münchenberger.
Herr Binding, fangen wir doch mal mit der Halbzeitbilanz der GroKo an. War das heute nicht ein bisschen viel Eigenlob bezüglich der eigenen Arbeit?
Ja, ich glaube, dass es ganz gut ist, wenn man sich auch mal loben kann. Man darf das nicht überhöhen. Aber es ist natürlich klar, dass Leute, die permanent in der Kritik stehen, dann auch mal sagen wollen, was sie Gutes gemacht haben. Also dafür habe ich Verständnis. Und wer mal ganz nüchtern bilanziert, der kann auch feststellen, dass wir in vielen Bereichen, muss man sagen, Investitionen für Familien, auch für Altersvorsorge und so weiter, doch eine ganze Reihe guter Sachen gemacht haben. Gleichwohl, es gibt immer Dinge, die fehlen. Deshalb ist es gut, wenn man in der Zukunft neue Dinge auflegt.
Ja, dann schauen wir doch gleich mal nach vorne. Es gibt in der Tat noch viel zu tun. Das Klimapaket wartet auf die konkrete Umsetzung. Das Rentensystem musste bei der demografischen Entwicklung jetzt nachjustiert werden. Und die Grundrente ist ja immer noch der große Zankapfel in der Koalition.
Ja, die Grundrente ist, sagen wir mal, ein Zankapfel, weil es dann um die Bedürftigkeitsprüfung geht. Aber man muss einfach sagen, dass jeglicher Rentenanspruch ja zuvor erworben wurde. Und jeder, der 35 Jahre gearbeitet hat, hat einen eigenen Rentenanspruch, unabhängig davon, wie es ihm geht, sondern das ist ein erarbeiteter Anspruch. Und deshalb ist die Bedürftigkeitsprüfung verzichtbar. Insofern glaube ich, dass sich das irgendwann in einem Kompromiss finden wird, weil ich denke, dass die CDU das auch mittelfristig erkennen wird.
Jetzt soll es ja auch wieder am Sonntag im Koalitionsausschuss behandelt werden. Und das heißt jetzt, die Zeichen stünden ganz gut für eine Einigung bei der Grundrente. Sind Sie da auch so optimistisch?
Also muss man sehen, was Sonntag überhaupt passiert. Aber ich bin insgesamt optimistisch, weil sich die Koalitionäre, also wir, ja auch der Verantwortung bewusst sind. Denn wir sind ja die große Koalition eingegangen aus Verantwortung für unsere gesamte Gesellschaft und nicht aus Gründen der Einzelinteressen oder auch bestimmter Fachgebiete, sondern es gibt eine große ganze Aufgabe für Deutschland, die hat sich diese Koalition vorgenommen anzupacken. Und ich glaube, dass mit dieser Verantwortung auch Lösungen geben wird.
Würden Sie jetzt sagen, eben angesichts der aus eigener Sicht der sehr guten Halbzeitbilanz, das sind auch gute Aussichten dafür, dass die GroKo auch die zweite Amtszeit erleben wird?
Ich denke ja. Also es gibt natürlich auch Kritik an der Vergangenheit und die fängt immer mit zu an. Also manches war zu früh, manches war zu spät, vieles war zu viel, vieles war zu wenig. Sie merken schon, in welche Richtung ich argumentiere. Und genau diese Kritik kann man immer nur in der Zukunft reflektieren. Deshalb ist es gut, dass wir das Klimapaket jetzt nochmal verstärkt anpacken und damit ja vielleicht auch bestimmte Rahmenbedingungen neu setzen. Also wir haben gerade die Elektromobilität gefördert, wir haben die Wohnbauprämie aufgelegt. Und es ist natürlich noch eine andere Komponente in den Blick zu nehmen, muss ich ehrlich sagen, weil Sie auch in dem Beitrag viel über Konjunktur gesprochen haben, dass auch eine Managerverantwortung existiert. Wir haben ja nicht nur Schönwettermanager, die eben gut managen, wenn die Wirtschaft brummt, sondern eben auch, wenn das Wachstum, ich meine auch schwaches Wachstum ist ja noch Wachstum und wir haben noch Wachstum. Ich glaube, dass jetzt die Manager eben auch ihre Aufgabe nochmal wirklich anpacken müssen.
Nun gab es ja, Herr Binding, gerade an der Managementqualität ja doch einige Zweifel, wenn man eben die ganzen Querelen sich anschaut in der Vergangenheit. Aber schauen wir tatsächlich mal nach vorne. Die Konjunkturaussichten sind ja jetzt eher verhalten. Birgt das nicht auch viel Streitpotenzial, einfach weil es in Zukunft weniger zu verteilen gibt?
Ja, ich meine, mit den Verteilungsfragen ist so eine Sache. In der Vergangenheit haben wir ja fast jedes Jahr mehr Steuern eingenommen als im Vorjahr.
Und das wird jetzt anders.
Ja, aber in der Nachkriegsgeschichte gab es nur 2 Jahre, wo das anders war. Wir nehmen auch jetzt immer noch mehr ein als im Vorjahr. Deshalb kommt es für mich auf den Zeitpunkt an, wann wir etwas tun. Die Vorschläge, die Sie vorhin vorgetragen haben, zum Beispiel degressive Abschreibung oder Kinderbonus vorziehen, der Teilabschaffung der Soli und solche Sachen, das sind Dinge, die relativ schnell wirken. Deshalb kommt es in der Politik, wenn wir Wachstumskomponenten unterstützen wollen, darauf an, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen. Und der ist im Moment natürlich bei positivem Wachstum gar nicht gegeben. Und die Vorschläge, die jetzt auch der Sachverständigenrat gemacht hat, die sind ja im Rahmen des Haushalts möglich. Der Haushalt, sagen wir, sieht ja sehr gut aus.
Das heißt aber, Binding, wenn ich da kurz rein darf, Sie sind durchaus auch ein Verfechter. Sie gehören ja eher dem linken Parteiflügel der SPD an. Sie sind aber auch ein Verfechter der schwarzen Null oder Dann doch nicht.
Die schwarze Null hat für mich keinen Eigenwert. Also wenn man im falschen Moment spart, wird es später immer richtig teuer. Aber ich glaube, im Moment können wir sogar ohne Verletzung der Schuldenbremse ja investieren. Und wenn der Staat allerdings jetzt zu stark investieren würde, was passiert dann? Dann steigt der Preis, weil die Kapazitäten im Baugewerbe zum Beispiel gar nicht da sind. Die sind ja komplett ausgelastet. Insofern muss man schauen, dass man den Spielraum, den die Schuldenbremse lässt, zunächst mal ausschöpft. Und das wird noch eine ganze lange Weile reichen, um die Konjunktur zu stabilisieren. Und wenn wir da den richtigen Zeitpunkt erwischen, dann wird das Wachstum auch wieder steigen. Insofern bin ich da sehr optimistisch, das stimmt.
Aber auf der anderen Seite, in der Vergangenheit gab es ja die Gelegenheit, auch mehr zu investieren, dass eben Deutschland mehr für Straßen tun muss, für Infrastruktur. Das ist ja jetzt keine neue Erkenntnis. Aber da hat die GroKo eben sehr viel Geld lieber in die Mütterrente oder in das Baukindergeld ausgegeben. Das sind ja dann eben Mittel, die heute vielleicht fehlen.
Ja, im ersten Teil Ihrer Bemerkung haben Sie sehr recht. Der Staat hat dann in Richtung Straßenbau und solche Dinge nicht sehr viel investiert, und das war aber auch vernünftig, obwohl es gebraucht wird. Das ist natürlich ein Widerspruch in sich. Aber es gab ja keine Kapazitäten im Markt. Wenn Sie keine Baumaschine haben und keinen Bauarbeiter, dann brauchen Sie auch keine öffentlichen Mittel einzusetzen, um da Nachfrage zu schaffen. Aber trotzdem stimmt, die Straßen fehlen, es fehlt an Schulinvestitionen und so weiter. Insofern ist es gut, wenn wir jetzt einen latenten Aufbaupfad für Investitionen haben. Und der jetzige Haushalt zeigt das schon. Wir haben noch nie so viel investiert im Bundeshaushalt wie in diesem Haushalt. Also insofern ist man genau auf diese Phase jetzt gut eingestellt. Und wenn das Wachstum ein wenig nachlässt, dann ist es klug, wenn wir in dem Maß, in dem das Wachstum nachlässt, die öffentlichen Investitionen hochfahren.
Aber nochmal, für Panik besteht kein Anlass, und man muss jetzt auch nicht vorschnell handeln.
Sie haben recht, das ist eine kluge Idee, weil wenn wir panisch handeln, dann wird nichts besser und dann werden alle Manager nervös und treffen falsche Entscheidungen. Also wir bereiten uns auf kluge Entscheidungen vor.
Wir werden das weiter im Blick behalten. Das war der SPD-Finanzexperte Lothar Binding. Herr Binding, danke für das Interview heute Abend.
Ich bedanke mich auch, Herr Münchenberg.
Und wir gehen weiter nach Frankfurt. Zumindest für die Passagiere sind es keine guten Nachrichten. Die Gewerkschaft UFO, sie darf nämlich streiken. Am Abend gab es jetzt dazu auch noch den notwendigen richterlichen Segen. Lufthansa hat als Reaktion darauf schon über 1000 Flüge für morgen gestrichen. Brigitte Scholtes berichtet.
Der Streik der Flugbegleiter war nicht mehr abzuwenden. Die Lufthansa scheiterte in der Berufung vor dem Landesarbeitsgericht Hessen auch in der zweiten und letzten Instanz mit diesem Versuch. Die Begründung der ersten Instanz sei im Wesentlichen richtig, sagte das Gericht. Die Sprecherin des Landesarbeitsgerichts, Charlotte Gieratz.
Es hat für den Maßstab des Eilverfahrens entschieden, dass sich mögliche Mängel nicht auswirken, also Bedenken im Verhältnis zum Tarifpartner Lufthansa kein Verbot rechtfertigen.
Lufthansa hatte bemängelt, dass etwa die Regeln während der Urabstimmung geändert worden seien. Doch ein solches Votum sei nicht zwingend erforderlich, meinte das Gericht. Nun ist der Weg für den Streik also frei, sagte der stellvertretende Vorsitzende der Flugbegleitergewerkschaft UFO, Daniel Flohr, nach der Verhandlung.
Wie wir mit den Tochter-Airlines verfahren, dazu werden wir uns morgen äußern. Wie es danach weitergeht, das muss Herr Spohr eben entscheiden, ob er den Ball aufnimmt, der in seinem Spielfeld liegt, und ein ernsthaftes Angebot für eine Lösung im Dialog macht, oder ob er da weitermacht, wo er heute aufgehört hat.
So werden also Donnerstag und Freitag nach dem Sonderflugplan der Lufthansa 1300 Flüge ausfallen, etwa ein Viertel der geplanten Verbindungen im Konzern. 180.000 Passagiere sind betroffen, mindestens. Denn mit der Ausweitung auf die Tochtergesellschaften ist nun ja fest zu rechnen. Die Fronten sind verhärtet. Lufthansa verweigert Tarifverhandlungen mit dem UFO-Vorstand, den sie als nicht handlungsfähig ansieht. Der Vorstand besteht nach internen Auseinandersetzungen inzwischen nur noch aus 2 statt ursprünglich 7 Mitgliedern. Ein Jahr lang haben die Tarifpartner nicht mehr miteinander gesprochen. Ein Angebot zum Gespräch gibt es zwar jetzt von Lufthansa-Chef Carsten Spohr, doch will die Kranich-Linie einen Tarifvertrag nur mit einem neuen UFO-Vorstand abschließen, der aber erst Mitte Februar gewählt wird. UFO aber will verbindliche Tarifverhandlungen jetzt. Die eigentlichen Forderungen der Gewerkschaft, wie höhere Spesen oder ein vereinfachter Zugang von Saisonarbeitern in ein festes Arbeitsverhältnis, stehen gar nicht im Vordergrund. Daniel Flohr.
Die Lufthansa muss ein ganz konkretes Angebot für Verhandlungen machen, ohne dass wir in Tarifverhandlungen einsteigen, die auf Augenhöhe passieren und auch tatsächlich einen Tarifabschluss am Ende zum Ziel haben, können wir nicht mehr zusammenkommen. Das ist nach so langer Zeit, die wir nicht miteinander sprechen, in der so schwere Vorwürfe gemacht werden, einzelne Vertreter angegriffen werden, ist es gar nicht denkbar, dass man über einen halbseitigen Weg irgendwie wieder einen Fuß in die Tür kriegt.
Flohr hält die Lage für so verfahren, dass die beiden Tarifpartner allein eine Lösung kaum finden würden.
Ich glaube, dass in diesem Konflikt ohne einen Dritten eine Lösung gar nicht mehr möglich ist. Wir brauchen Hilfe von außen, um wieder zusammenzufinden. Das ist möglich. Tatsächlich, Herr Spohr hat sich eingemischt. Das ist das erste richtige Zeichen. Er muss jetzt aber beweisen, ob das ernst gemeint ist oder ob das nur ein PR-Coup war, um allen zu zeigen, hey, wir wollen doch, aber irgendwie dann doch auch nicht so richtig.
Vorerst aber werden die Kunden unter diesem Konflikt leiden müssen.
Über die anstehenden Streiks bei der Lufthansa waren das Informationen von Brigitte Scholtes. Der Blick auf die Uhr, 23.30 Uhr ist es, und jetzt weitere Meldung des Tages in Kurzform. Innenminister Horst Seehofer will die Grenzkontrollen zum Ärger der österreichischen Grenzregionen wieder merklich ausweiten. Isabel Reifenrath.
An allen deutschen Grenzen sollen zeitlich flexible Kontrollen von der Bundespolizei durchgeführt werden. Auch die Schleierfahndung soll ausgeweitet werden. So will das Bundesinnenministerium schärfer gegen illegale Einreisen und missbräuchliche Asylanträge vorgehen. Damit reagiert Bundesinnenminister Horst Seehofer auf den Fall des Clan-Chefs Ibrahim Miri, der trotz eines Einreiseverbotes einen erneuten Asylantrag gestellt hatte. Wer künftig trotz Einreiseverbot einreist und einen Asylantrag stellt, soll in Haft genommen werden. Bisher ist das aber rechtlich nicht möglich. Das Bundesinnenministerium will deshalb eine Gesetzesänderung auf den Weg bringen. Der stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Jörg Radek, begrüßt diese Maßnahmen. Trotz der Überlastung der Bundespolizei hält er die Umsetzung für möglich. Er sagte, die Bundespolizisten werden dafür in nächster Zeit auf Fortbildungen verzichten und weitere Überstunden machen. Im vergangenen Jahr waren durch Kontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze laut dem Bundesinnenministerium 7 Personen aufgehalten worden, die trotz Einreiseverbot einen neuen Asylantrag in Deutschland stellen wollten.
Das Bundeskabinett hat heute zahlreiche Gesetzesinitiativen auf den Weg gebracht. Alfred Schmidt.
Einer der größten Batzen war heute die Verkehrspolitik. Das Planungsbeschleunigungsgesetz ging durchs Kabinett. Dabei geht es um den Ausbau von Eisenbahnstrecken sowie an Flüssen und Kanälen. Das Gesetz ist allerdings umstritten, denn es beschneidet die Einspruchsmöglichkeiten. Umweltschützer und Rechtsexperten sehen das kritisch. In Sachen Verkehr sollen die Länder außerdem mehr Geld bekommen, etwa für Nahverkehrszüge oder Straßenbahnlinien. Ein weiteres wichtiges Thema im Kabinett heute: bessere Beratung und Unterstützung bei Adoptionen. Eltern sollen Rechtsanspruch auf Beratung haben, und zwar auch nach einer Adoption. Außerdem sollen auch unverheiratete Paare künftig unter bestimmten Bedingungen Stiefkinder adoptieren können. Lange versprochen, jetzt durchs Kabinett das Plastiktütenverbot, zum Beispiel für die typische Plastiktragetasche an der Supermarktkasse. Also nicht für Obst- und Gemüsetüten und auch nicht für besonders haltbare Plastiktüten, denn die kann man ja mehrmals verwenden. Außerdem beschloss das Kabinett noch eine Menge Änderungen, darunter höhere Bußgelder fürs Parken auf Geh- und Radwegen. Und noch eine Besonderheit aus dem Innenministerium: Geistliche aus dem Ausland müssen künftig Deutschkenntnisse nachweisen.
Und das klang eben schon an. Falschparker müssen künftig deutlich tiefer in die Tasche greifen. Kai Clement.
Möglichst noch dieses Jahr soll die neue Straßenverkehrsordnung in Kraft treten, so will es Verkehrsminister Scheuer. Sein Ziel, die Straßen sicherer, klimafreundlicher und gerechter zu machen. So geht es zum einen um einen besseren Schutz von Radfahrern. Wer auf Radwegen oder auf Straßen markierten sogenannten Schutzstreifen für Radler parkt, muss mit einem deutlich höheren Bußgeld von bis zu 100 Euro rechnen. An Engstellen sollen Überholverbote von Radfahrern möglich sein. Auch ein neues Schild mit einem grünen Abbiegepfeil ausschließlich für Radfahrer ist geplant. Mit der Öffnung von Busspuren für Fahrzeuge mit mindestens 3 Insassen will das Ministerium Fahrgemeinschaften fördern. Kritiker von FDP und Linke fürchten allerdings, dass damit der öffentliche Nahverkehr ausgebremst wird. Wer Rettungsgassen nicht bildet oder sogar selbst nutzt, auf den kommen der Novelle zufolge künftig 200 bis 320 Euro und 2 Punkte in Flensburg zu. Die Verkehrsminister der Bundesländer hatten sich bereits im Frühjahr für einen besseren Schutz von Radfahrern und eine entsprechende Überarbeitung der Straßenverkehrsordnung ausgesprochen. Das lässt erwarten, dass der Bundesrat den Plänen des Verkehrsministeriums zustimmen dürfte.
Im Fall eines neulichen Kindesmissbrauchs in Nordrhein-Westfalen hat die Polizei jetzt weitere Einzelheiten bekannt gegeben. Martin Adolfs.
Sowie der bereits vor 2 Wochen in Bergisch Gladbach festgenommene 42-jährige Mann soll auch der Verdächtige aus dem Großraum Aachen Kinder missbraucht und Videoaufnahmen von den Taten mit anderen Männern ausgetauscht haben. Spuren von Internetchats, die bei dem Verdächtigen in Bergisch Gladbach sichergestellt wurden, hatten zu der Festnahme im Großraum Aachen und zu einer weiteren Festnahme in Krefeld geführt. Internet-Experten der Kölner Staatsanwaltschaft haben am Vormittag die gesamten Ermittlungen für Nordrhein-Westfalen übernommen. Insgesamt arbeiten in Nordrhein-Westfalen mehr als 130 Polizisten an der Aufklärung des Falls. Die Kölner Staatsanwaltschaft geht nach einer ersten Sichtung von Datenträgern des Verdächtigen aus Bergisch Gladbach davon aus, dass es eine Vielzahl von weiteren Männern gibt, die Kinder missbrauchen und Aufnahmen davon im Internet verbreiten. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft stehen die Ermittlungen noch ganz am Anfang.
Fehlt noch die Tageszusammenfassung von der Frankfurter Börse heute mit Claudia Werle.
Die 5 Wirtschaftsweisen rechnen mit einem weiteren wirtschaftlichen Abschwung. Die Handelsstreitigkeiten, der Brexit, das alles bleibe nicht ohne Wirkung, sagen sie. Schon seit Monaten klagen viele Maschinenbauer über sinkende Auftragszahlen. In der Chemie- und in der Pharmabranche ist kein Ende der Flaute in Sicht. Auch der Flughafenbetreiber Fraport bekommt die Folgen der schwächer werdenden Konjunktur deutlich zu spüren. Die Airlines dünnen ihre Flugpläne aus. Es gibt weniger Starts und weniger Landungen. Die kommenden Monate dürften nicht einfacher werden. Ungeachtet dessen haben einige Konzerne von guten Geschäften berichtet. Bei Adidas beispielsweise sind Umsatz und Gewinn in den vergangenen Monaten gestiegen. Der Sportartikelhersteller rechnet mit einem guten Weihnachtsgeschäft, mehr noch 2019. Das dürfte ein Rekordjahr werden. Auch bei BMW sieht es wieder besser aus. Die schweren, teuren SUVs sind beliebt. Vor allem aus China kommt eine rege Nachfrage. Der DAX ist zwischenzeitlich so hoch gestiegen wie seit Mai 2018 nicht mehr. Er beendet den Handel bei 13.179 Punkten. Die Stimmung an der Börse ist gut. Zu gut, meinen einige Händler. Denn nach wie vor gibt es keine Einigung in Sachen Handelsstreitigkeiten. Und es ist auch noch unklar, wie es in Sachen Brexit weitergehen wird. Beides Faktoren, die sich zuletzt immer wieder als eine starke Belastung für die Konjunkturentwicklung erwiesen haben.
Claudia Werle war das über das Geschehen an der Frankfurter Börse. Gleich 23.37 Uhr. Sie hören die Sendung, das war der Tag im Deutschlandfunk. Mittlerweile hat sich die politische Aufregung über den Vorschlag von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, in Nordsyrien eine internationale Sicherheitszone einzurichten, wieder gelegt. Stattdessen hat nun ein anderer mit den Nachwirkungen zu kämpfen, nämlich Außenminister Heiko Maas, der ausgerechnet bei einem Türkei-Besuch den Vorschlag von AKK offen kritisiert hatte. Frank Kapellan.
Zunächst mal will ich darauf hinweisen, dass es keine gemeinsame schriftliche Erklärung des türkischen Außenministers und mir gibt, sondern lediglich eine Pressekonferenz stattgefunden hat anlässlich meines Besuches in Ankara.
Und da sei er nun mal danach gefragt worden, ob die Syrien-Initiative von Annegret Kramp-Karrenbauer bei den Gesprächen in der Türkei eine Rolle gespielt habe. Die Sicherheitszone war kein Thema, habe er wahrheitsgemäß geantwortet, den Namen seiner Kollegin noch nicht einmal erwähnt.
Wir waren schon sehr erstaunt, dass Sie in einer Pressekonferenz auf türkischem Staatsgebiet an der Seite des türkischen Außenministers die Äußerung, den Vorschlag einer Kabinettskollegin der Lächerlichkeit preisgegeben haben.
Alexander Graf Lambsdorff, FDP-Außenpolitiker, will Heiko Maas dennoch eine Entschuldigung abtrotzen, doch der weicht aus, er habe sich nichts vorzuwerfen. Missbilligung von Äußerungen und Amtsführung des Bundesministers des Auswärtigen haben die Liberalen einen Antrag genannt, über den das Parlament morgen Abend debattieren soll. Der Minister soll eine Rüge erhalten, ein selten genutztes Instrument des Bundestages, und dann wird auch die Union Farbe bekennen müssen. Während der Außenminister heute Rede und Antwort stehen muss, versucht ihm ein Parteifreund im Deutschlandfunk-Interview zur Seite zu springen. Carsten Vogt, langjähriger SPD-Bundestagsabgeordneter, sieht Angela Merkel in der Pflicht, die Syrien-Initiative der CDU-Vorsitzenden zu konkretisieren. Darüber sei zu reden, nicht über Formfragen.
Dafür haben wir eine Bundeskanzlerin, die in dieser Frage eine Leerstelle ist, weil sie konzeptionell sich nicht äußert und nicht debattiert. Und wir haben eine Verteidigungsministerin, die eine legitime Debatte über die deutsche sicherheitspolitische Rolle am falschen Objekt führt und dann sie außerdem nur parteipolitisch schürt, indem sie sich nicht vorher in der Koalition abstimmt.
Heiko Maas wiederum zieht in der Woche des Mauergedenkens neuen Ärger auf sich, weil er in einem Namensartikel allen für die Realisierung der deutschen Einheit dankt, Nur nicht den Amerikanern. Norbert Röttgen, CDU-Abgeordneter, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, spricht von einem historischen Fehltritt. Tatsächlich hatte der Außenminister lediglich formuliert, man verdanke die Einheit den Freunden und Bündnispartnern im Westen. Während er den sowjetischen Staatschef Gorbatschow erwähnt, bleibt US-Präsident Bush Senior ungenannt. Erklärungsversuche.
In dem Artikel wird ausdrücklich Bezug genommen, dass die Wiedervereinigung Deutschlands und der Fall der Berliner Mauer vor allen Dingen auch den westlichen Bündnispartnern zu verdanken ist.
Carsten Vogt, einst Koordinator der transatlantischen Beziehungen, ist an dieser Stelle nicht ganz so nachsichtig mit seinem SPD-Kollegen. Es war ein Fehler, die Rolle der Vereinigten Staaten nicht ausdrücklich zu würdigen, sagt er.
Ja, das passiert. Das passiert, ich bedauere, dass das passiert ist, aber das bedeutet auch nicht, dass er die Rolle der Amerikaner geringschätzt.
Morgen hat Heiko Maas Gelegenheit, das seinem amerikanischen Amtskollegen deutlich zu machen. US-Außenminister Mike Pompeo wird zu einem zweitägigen Deutschlandbesuch erwartet.
Außenminister Heiko Maas in der Kritik aus Berlin war das der Bericht von Frank Capellan. Und wir bleiben bei den Sozialdemokraten. Die SPD, sie kämpft schon längst um ihren Status als Volkspartei. Bei den Landtagswahlen in Bayern, Sachsen und in Thüringen, da rutschte sie jeweils unter die 10%-Marke. Und auch auf Bundesebene sieht es nicht allzu gut aus. Laut Umfragen dürfte es derzeit kaum mehr als gut 15% Wählerzuspruch geben. Das sollte auch Konsequenzen haben, forderte jetzt einer der Kandidaten für den SPD-Parteivorsitz, nämlich Norbert Walter-Borjans. Nadine Lindner hat die Einzelheiten.
Der Vorstoß von Norbert Walter-Borjans ist eine Überraschung. Er glaube nicht,
dass wir im Augenblick an dieser Stelle wären, einen Kanzlerkandidaten aufzustellen, sondern ich glaube, ich würde erstmal dafür werben, dass wir einen Spitzenkandidaten aufstellen.
So Walter-Borjans in einem Videointerview des Spiegels, in dem die zwei verbliebenen Kandidatenpaare für den SPD-Parteivorsitz Olaf Scholz und Clara Geiwitz sowie Norbert Walter-Borjans und Saskia Esk miteinander debattierten. Walter-Borjans ist ehemaliger Finanzminister in Nordrhein-Westfalen und sieht die Große Koalition deutlich kritischer als seine Konkurrenten. Der Vorstoß ist pikant, denn er wäre symbolisch ein Abschied vom Anspruch, Volkspartei zu sein. Bislang küren traditionell die großen Parteien einen Kanzlerkandidaten, die kleineren Parteien gehen mit einem Spitzenkandidaten ins Rennen. Die SPD liegt in den letzten Umfragen derzeit bei 16% oder weniger. Bei der letzten Bundestagswahl 2017 hatte sie nach herben Verlusten immerhin noch 20,5% erreicht. Zugleich ließ Walter-Borjans durchblicken, dass Olaf Scholz unter seinem möglichen Vorsitz wenig Chancen auf eine Spitzenkandidatur hätte. Die SPD verfüge über eine Menge sehr qualifizierter Köpfe. Ganz anders äußerte sich Mitbewerber Olaf Scholz, seines Zeichens Finanzminister und wenn nicht schon Kanzler, so wenigstens Vizekanzler dazu. Er will an der Kanzlerkandidatur festhalten.
Natürlich erwarten die Mitglieder der SPD, erwarten die Anhänger der SPD, dass die Führung der SPD die Fähigkeit besitzt, eine solche Kandidatur auch mit sich selber durchzutragen.
Die Unterstützung für Walter-Borjans und Esken im innerparteilichen Machtkampf kommt vor allem von den Jusos. Mehrere Spitzengenossen hatten dagegen angekündigt, für Scholz und Geiwitz zu stimmen. So Außenminister Heiko Maas oder der ehemalige Parteivorsitzende Martin Schulz. Auch die Justizministerin der SPD, Christine Lambrecht, Familienministerin Franziska Giffey, der Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann und Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil warben heute für das Duo, das sich für eine Fortsetzung der Großen Koalition einsetzt. Die Entscheidung über das künftige Duo an der Spitze der Sozialdemokraten fällt in einer Stichwahl vom 19. bis 29. November. Anschließend muss im Dezember der Parteitag endgültig entscheiden.
Aus Berlin berichtete Nadine Lindner. Aber nicht nur in der SPD wird gestritten, auch innerhalb der CDU geht die Diskussion über mögliche Kooperationen nach der aus ihrer Sicht desaströsen Landtagswahl in Thüringen munter weiter. Mehrere Kommunalpolitiker hatten ja zumindest Gespräche mit der AfD gefordert, ja, und sich dafür wieder harsche innerparteiliche Kritik eingefangen. Die Aufregung, sie ist weiter groß, wie Henry Bernhard berichtet.
Von Chaostagen ist in der Thüringer CDU-Landtagsfraktion die Rede, davon, dass man die wenige verbliebene Glaubwürdigkeit nach dem 22%-Wahldesaster geradezu verbrenne, wenn täglich neue Varianten diskutiert werden, mit wem die CDU koalieren könnte, mit der AfD, mit der Linken, mit SPD, Grünen und FDP. Der Vorsitzende Mike Moring hat in den letzten Tagen dazu beigetragen, dass kaum noch jemand wusste, wofür die Thüringer CDU steht. Entsprechend fiel heute die Wahl Morings zum Fraktionsvorsitzenden aus. 66% der Stimmen erhielt er nur in geheimer Wahl.
Ich bin mit einem ehrlichen Ergebnis gewählt worden. Angesichts der Stimmungslage in der Partei auch
ziemlich plausibles Ergebnis, weil wenn wir so unterschiedlich auch diskutieren und auch wahrnehmen, wie in einer kommunalen Basis diskutiert wird, dann kann man gar nichts anderes erwarten. Das war ja auch ein historisch schlechtes Wahlergebnis. Das hat uns ganz schön ins Kontor gehauen, dass wir jetzt mit 21 Abgeordneten da sitzen, schmerzt uns alle und mich ganz besonders.
Nur 14 von 21 Stimmen hat Moring erhalten und das ohne Gegenkandidat. Zwar gibt es schon Rücktrittsforderungen aus dem Landesverband, aber nicht in der Fraktion. Dennoch haben die Abgeordneten mehrheitlich darauf bestanden, dass die Geschäftsordnung geändert und der Fraktionsvorsitzende nur noch für 2 und nicht wie bisher für 5 Jahre gewählt wird. Die Sitzung dauerte ungewöhnlich lange, fast 4 Stunden, wie Jörg Kellner, einer der CDU-Abgeordneten, erläutert.
Es war eine offene und ehrliche Diskussion. Ja, sagen wir 21% Wahlergebnis einzufahren, wirft natürlich eine ganze Menge Fragen auf. Drittstärkste Kraft. Die CDU ist sowas nicht gewöhnt. Und da kommen natürlich viele Fragen auf. Woran hat es gelegen? Was ist der Grund? Wie müssen wir uns jetzt aufstellen? Was müssen wir machen? Und das dauert seine Zeit, weil ja auch jeder zu Wort kommen möchte.
Auch die Frage, ob mit der AfD oder der Linken gesprochen werden sollte über eine mögliche Zusammenarbeit, wurde diskutiert. In Abstimmungen plädierten aber nur jeweils 2 der 21 Abgeordneten dafür, die anderen mehrheitlich dagegen. Mike Moring fasste zusammen:
Es gibt keine Zusammenarbeit mit der Linkspartei, es gibt keine Zusammenarbeit mit der AfD, es gibt keine Grauzonen. Es geht nicht um die Frage der Spekulierung von irgendwelchen Stimmen am Rande. Und sonst gilt das, was Beschlusslage in der CDU Deutschland ist, auch wenn es einzelne Wortmeldungen hier in der Partei gibt: keine Zusammenarbeit da, keine Koalition da, keine Zusammenarbeit da, keine Koalition da. Klarheit bis zum letzten Komma.
Die Kritik aus der Bundespartei, namentlich vom CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak, der Gedankenspiele mit der AfD zu kooperieren als irre bezeichnet hatte, wies Moring zurück.
Ich als Vorsitzender der CDU Thüringen stehe vor meinen Mitgliedern. Meine Mitglieder meiner Partei haben das Recht, ihre Meinung zu äußern. Niemand ist deshalb irre. Und ich verwahre mich gegen diese respektlose Äußerung.
Moring will im Auftrag der Fraktion Gespräche mit FDP, SPD und Grünen führen, um die Möglichkeit einer Minderheitsregierung auszuloten. SPD und Grüne jedoch hatten schon zuvor zu verstehen gegeben, dass sie eine Minderheitsregierung mit der Linken bilden wollen.
Unser Landeskorrespondent Henry Bernhard war das über die anhaltenden Turbulenzen in der Thüringer CDU. Und um 23.46 Uhr gehen wir nochmal ins Ausland. Im kommenden Jahr wird ja in den USA ein neuer Präsident gewählt. Und trotz der vielen verbalen Fehltritte und offenkundigen Lügen, trotz der zweifelhaften Wirtschafts- und Außenpolitik, ist es keinesfalls ausgeschlossen, dass am Ende doch wieder Donald Trump triumphieren wird. Deshalb kamen zumindest aus demokratischer Sicht die Abstimmungserfolge in 2 konservativen Bundesstaaten jetzt gerade recht. Thilo Kössler.
Es sind 2 Niederlagen, die die Republikaner am Tag nach den Wahlen in Virginia und in Kentucky analysieren und verarbeiten müssen. In Kentucky, diesem tiefroten republikanischen Kernland, verloren sie äußerst knapp den Posten des Gouverneurs an die Demokraten. In Virginia errangen die Demokraten erstmals seit 25 Jahren die Mehrheit in beiden Parlamentskammern und zementierten damit die Wende vom roten in einen blauen, also demokratischen Bundesstaat.
When I say blue, I want you to say wave. Blue! Blue!
Die Blue Wave, die blaue demokratische Welle, die Virginias Gouverneur Ralph Northam am Abend in Richmond bejubelte, sollte man allerdings nicht als Beginn eines generellen republikanischen Niedergangs überinterpretieren. Sowohl in Virginia wie bei der Gouverneurswahl in Kentucky spielten regionale und lokale Sonderfaktoren eine Rolle. Und doch sind die Ergebnisse für die Demokraten ein wichtiges politisches Signal, das ihnen das geplante Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump nicht unbedingt schaden muss. Gouverneur Northam sah in CNN 2 regionale Trump-Faktoren am Werk. Der Präsident habe in den Kohleregionen der Appalachen Stimmen verloren, weil er sein Versprechen nicht hielt, etwas für die Kumpel zu tun. Und die Farmer hätten unter Trumps Handelskrieg mit China und den Strafzöllen schwer zu leiden.
Tariffs have hurt us tremendously. So he's made a lot of promises and just hasn't been there for the people of Virginia.
In Kentucky blieben die meisten politischen Ämter, die zur Wahl standen, fest in republikanischer Hand. Allerdings ging der Gouverneursposten, wenngleich auch mit hauchdünner Mehrheit, an den demokratischen Herausforderer Andy Beshear. Dabei hatte sich Donald Trump noch vor wenigen Tagen für den Amtsinhaber Matt Bevin stark gemacht und seinen Anhängern zugerufen, eine Wahlniederlage werde als Niederlage für ihn interpretiert.
If you lose, it sends a really bad message. And they will build it up. And if you lose, they're going to say, Trump suffered the greatest defeat in the history of the world. You can't let that happen to me.
Das Wahlergebnis in Kentucky wurde in Washington als Indiz dafür gewertet, dass der Präsident nicht mehr jeden seiner Kandidaten über die Ziellinie hieven kann. Der Verlust des Gouverneurspostens war aber vor allem dem Umstand geschuldet, dass Amtsinhaber Matt Bevin sich in den Augen der Wähler völlig diskreditiert hatte. Bevin hatte den Lehrern Gehalts- und Pensionskürzungen in Aussicht gestellt und auf deren Protest mit wüsten Beschimpfungen reagiert. Zudem drohte er mit Kürzungen im staatlichen Gesundheitssystem Medicaid. Für die Demokraten ein Indiz dafür, dass sie dieses Thema auch im Präsidentschaftswahlkampf wieder nach vorne schieben müssen. Die Republikaner hätten nach diesem Wahltag durchaus Anlass, sich Gedanken zu machen, warnte John Kasich, ehemaliger republikanischer Gouverneur von Ohio, im Fernsehsender CNN. Die gestiegene Wahlbeteiligung und die Tatsache, dass sie in beiden Staaten Stimmen in den Vororten der großen Städte an die Demokraten verloren, seien besorgniserregend.
The suburbs, the turnout in the urban areas, I mean, we see that it is really going strong for Democrats and Republicans are not doing well in those areas.
Aus Washington war das Thilo Kössler. Am 12. Dezember finden in Großbritannien Neuwahlen statt. Darauf hatte sich das gespaltene Unterhaus nach mühsamen Debatten und politischen Winkelzügen in der letzten Woche immerhin einigen können. Und jetzt ist es auch offiziell, das Parlament, es wurde aufgelöst, die Wahlkämpfer sind ausgeschwärmt. Imke Köhler.
Der Wahlkampf läuft schon seit Tagen, aber erst heute hat er offiziell begonnen. Denn erst mit dem Besuch von Boris Johnson bei der Queen und deren Zustimmung zur Auflösung des Parlaments ist der Akt formell vollzogen und erst damit fällt offiziell der Startschuss für den Wahlkampf. Zurück aus dem Buckingham-Palast begründete Boris Johnson heute noch einmal, warum Neuwahlen nötig sind.
I don't want an early election and no one much wants to have an election.
Ich will keine vorgezogenen Neuwahlen und im Grunde will niemand Wahlen im Dezember. Aber wir sind an einem Punkt, wo es keine Alternative mehr gibt. Denn unser Parlament ist gelähmt und wenn das Parlament seinen Willen bekäme, dann würde dieses Land nicht einmal am 31. Januar die EU verlassen.
Danach dann die Warnung vor einer Labour-Regierung, die eine Horrorshow fürs Land bedeuten würde, während die Conservative Party das Land zum Blühen bringen werde.
Let's get Brexit done and unleash the potential of the whole United Kingdom.
Lasst uns den Brexit umsetzen und das Potenzial des Vereinigten Königreichs freisetzen, so der Premier. Boris Johnson gibt sich kämpferisch, auch wenn es für seine Partei ein denkbar schlechter Tag war, um in den Wahlkampf zu ziehen. Denn für die Konservativen brennt es an allen Ecken und Enden. Zum einen musste heute der Minister für Wales, Alan Kenz, zurücktreten. Ihm wird vorgeworfen, im Zusammenhang mit einem vereitelten Vergewaltigungsprozess gelogen zu haben. Zum anderen hat der bisherige Fraktionschef der Konservativen, Jacob Rees-Mogg, mit einer Äußerung zum Grenfell Tower für große Empörung gesorgt. Bei dem verheerenden Brand in dem Londoner Hochhaus waren 72 Menschen ums Leben gekommen, offenbar auch deshalb, weil die Feuerwehr die Bewohner zu lange angewiesen hatte, in ihren Wohnungen zu bleiben. Rees-Mogg meinte nun dazu:
If you just ignore what you're told and leave.
Wenn du einfach ignorierst, was man dir sagt und das Haus verlässt, bist du viel sicherer. Und ich glaube, wenn einer von uns in einem brennenden Haus wäre, würden wir das Gebäude verlassen, egal was die Feuerwehr sagt. Das ist der gesunde Menschenverstand.
Common sense thing to do.
Waren die Opfer also einfach nicht clever genug, um dem Tod zu entkommen? Rees-Mogg hat sich für diese Äußerung inzwischen entschuldigt, aber der politische Schaden ist schon angerichtet. Und dann hat die Parteizentrale der Konservativen auch noch ein Interview mit dem Labour-Politiker und Brexit-Schattenminister Keir Starmer manipuliert.
Why would the EU give you a good deal if they know that you're going to actively campaign against it?
In dem Videoclip sieht es nun so aus, als hätte Starmer auf die Frage des Moderators, warum Brüssel einer Labour-Regierung einen neuen Deal anbieten sollte, gar keine Antwort. Er sitzt nur da und leckt sich schweigend die Lippen. Tatsächlich aber hatte Starmer sofort geantwortet. Die Conservative Party will den Clip aber nicht zurückziehen. Das sei ja nur scherzhaft gemeint gewesen, heißt es. Auch dafür wird die Partei scharf kritisiert.
Aus London war das der Bericht von Imke Köhler. Ja, und bleibt noch der Blick in die morgige Presseschau. Zusammengestellt hat sie der Kollege Jörg Christian Schimmeler.
Und das alles beherrschende Thema ist die Halbzeitbilanz der Großen Koalition. Und die Kommentare sparen nicht an Metaphern. In der Mitteldeutschen Zeitung aus Halle klingt das etwa so. Die GroKo-Bilanz kommt zur Unzeit. Die Regierung wackelt und nahezu alle wichtigen Fragen sind ungeklärt. Die Macht von Bundeskanzlerin Angela Merkel bröckelt. Ihre Wunschnachfolgerin als CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer taumelt. Die CSU wurde bei der Landtagswahl in Bayern gerupft. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung versucht es ebenfalls bildlich. Was nutzt der ruhigste Schiffsdiesel, wenn auf der Brücke permanent gestritten wird? Noch mehr bildhafte Ausdrücke bietet das Darmstädter Echo. Die GroKo wird sich aus ihrem Sumpf nicht mehr befreien können, nicht zuletzt, weil sie selbst führungslos ist. Die SPD macht aus ihrer Verzwergung über Monate eine Castingshow, die CDU steuert auf eine interne Feldschlacht hin und die Kanzlerin tut so, als gehe sie das alles nichts an. Merkels Göttinnendämmerung und das Klammern der SPD an vergangene Größe beschädigen das politische Klima, schaffen zu viel Raum für Populisten und verhindern Aufbruch dort, wo er Not tut. Die badischen neuesten Nachrichten gehen ins Detail. Die Union hat sich lange am Riemen gerissen, aber mittlerweile setzt ihr das Bündnis erheblich zu. Der Krach um die Grundrente, der die Halbzeitbilanz pünktlich überlagert, zeigt das überdeutlich. Die Neue Osnabrücker Zeitung geht auf die Sozialdemokraten ein. Die SPD-Linken können noch so tönen, dass sie den Ausstieg wollen. Und Vorsitzkandidatin Saskia Esken und Juso-Chef Kevin Kühnert vom Sozialismus fabulieren. Es geht vielen Leuten viel zu gut, als dass sie jenseits von Twitter und Talkshow Deutschland anfällig wären für die Klassenkampfparolen einiger Spitzengenossen. Noch vernichtender klingt die Volksstimme aus Magdeburg. Die Große Koalition präsentiert sich bisher wie ein SPD-Wohlfahrtsverein, in dem sich die CDU hin und wieder korrigierend zu Wort meldet. Tatsächlich wurde einiges geschafft in Bereichen wie Familie, Arbeit und Soziales, bemerkt dagegen die Frankfurter Rundschau. Aber warum sind dann so viele Menschen unzufrieden, wie die Wahlergebnisse der Koalitionsparteien zeigen? Ganz einfach. Es ist viel zu wenig. Was fehlt, ist eine Idee von der Zukunft des Landes. Weder beim Klimawandel noch am Wohnungsmarkt werden wir mit mutlos in Pakete gestopften Minimallösungen weiterkommen. Und die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg, die hält ganz und gar nicht für gegeben, dass eine große Koalition überhaupt eine Lösung ist. Vielmehr hält sie das für ein Ding der Unmöglichkeit. Zitat: Volksparteien sollen nicht untereinander die Macht aufteilen, sie sollen gegeneinander Politik machen.
Und das war die bilderreiche Presseschau. Dankeschön, Jörg Christian Schilmöller. Ja, damit geht die Sendung, das war der Tag hier im Deutschlandfunk, zu Ende. Dankeschön für Ihr Interesse und fürs Zuhören, sagt Jörg Münchenberg. Kommen Sie noch gut durch diese Nacht.